Kaderschmiede mit Nestwärme, das Curtis Institute of Music in Philadelphia, eine Sendung von Georg Hirsch.
Als die West Side Story Leonard Bernstein als Komponisten berühmt machte, hatte sich der amerikanische Allround-Musiker schon längst als Dirigent etabliert. Leonard Bernstein, Samuel Barber, Jorge Bolet, Anna Moffo, Shura Cherkassky. Das sind die Namen einiger späterer Weltstars, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Curtis Institute in Philadelphia besuchten. Manche der Großen kehrten an ihre alte Ausbildungsstätte zurück, um dort ihr Können an nachfolgende Generationen weiterzugeben, während sie selbst einen vollen Terminkalender mit Auftritten hatten. Zu den Produkten des Curtis Institute aus jüngerer Vergangenheit gehören die amerikanische Geigerin Hilary Hahn und der chinesische Pianist Lang Lang. Die ungarische Rhapsodie Nummer 2 von Franz Liszt in der Bearbeitung eines der größten Klaviervirtuosen des 20. Jahrhunderts, Wladimir Horowitz. Das ist eines der Paradestücke von Lang Lang, der als Teenager das Curtis Institute besuchte. Die Räumlichkeiten, die der junge Pianist in diesen Lehrjahren von 1997 bis 2002 vorfand, waren die gleichen, in denen schon Generationen von Studenten vor ihm ihre Talente entfaltet hatten. Zu Anfang der 1920er Jahre kaufte die amerikanische Millionärin Mary Louise Curtis Bock, Tochter und einziges Kind des Zeitungsmagnaten Cyrus Curtis, drei schmucke herrschaftliche Häuser am Rittenhouse Square, einem eleganten kleinen Park in einem der besten Viertel von Philadelphia. Mit einem herausragenden Konservatorium wollte sie junge amerikanische und ausländische Talente fördern. Als musikalische Berater zog sie den damaligen Chefdirigenten des Philadelphia Orchestra, Leopold Stokowski, und den aus Polen stammenden Pianisten Josef Hoffmann heran. Hoffmann wurde auch der erste Direktor des Curtis Institute, das seine Pforten am 13. Oktober 1924, also vor rund 90 Jahren, öffnete. Noch heute strahlt das Hauptgebäude des Curtis Institute eine Atmosphäre aus, die die große Vergangenheit des Konservatoriums widerspiegelt und nostalgische Gefühle weckt. An den Wänden hängen Bilder der Stifterin Mary Louise Curtis Bock, von früheren Direktoren, die alle selbst große Musikerkarrieren hatten, sowie anderer namhafter Lehrer und ehemaliger Schüler, und eine Tradition aus den ersten Jahren ist ebenfalls erhalten geblieben. An jedem Mittwoch um 15 Uhr treffen Studierende, Lehrende und Gäste des Curtis Institute zusammen, um gemeinsam Tee zu trinken und sich auszutauschen. Und bis vor wenigen Jahren dürfte zu den Teilnehmern auch ein ehemaliger Student und Lehrer gehört haben, der sage und schreibe 75 Jahre lang am Curtis Institute unterrichtete. Es war der Cellist Orlando Cole, ein Student der ersten Stunde und Gründungsmitglied des Curtis String Quartet, das sich wenige Jahre nach Öffnung des Curtis Institute zusammenfand. Das Curtis String Quartet, hier in einer Aufnahme mit dem Streichquartett Opus 30 von Peter Tschaikowski aus dem Jahr 1940, war das erste amerikanische Quartett, das auf Europa-Tournee ging und dessen Mitglieder allesamt in den Vereinigten Staaten ausgebildet wurden. Der Cellist der Gründungsbesetzung Orlando Cole zählte als Student zu seinen Kommilitonen den Komponisten Samuel Barber, der ein lebenslanger Freund wurde und für Cole seine Cellosonate Nummer 6 schrieb. Und Cole, der 2010 im Alter von 101 Jahr starb, hatte noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts Schüler. In einem Interview, das er 1999 gab, erinnerte sich Cole an die Zeit, als er im Studentenorchester des Curtis Institute, dem Curtis Symphony Orchestra, saß und Gastauftritte des berühmten Maestro Leopold Stokowski erlebte.
Well, he was, of course, very strict.
Er war sehr streng, aber auch sehr anregend. Und er konnte gut vermitteln, was er von uns wollte. Ich habe mich vor ihm zu Tode gefürchtet. Denn wenn er mit unserem Orchester probte, dann ging er durch die Reihen und ließ einzelne Musiker eine Passage ganz alleine spielen. Keiner von uns fühlte sich auf dem Präsentierteller wohl. Aber gerade deshalb haben wir alle fleißig geübt.
Now you play. And everybody was terribly frightened. But it made us sit up and practice and very inspiring.
Seit den Tagen, als Stokowski das Philadelphia Orchestra leitete, hat das berühmte Orchester eng mit dem Curtis Institute zusammengearbeitet. Die Domizile der beiden Institutionen sind nur wenige Häuserblöcke voneinander entfernt. Auch der jetzige Musikdirektor Yannick Nezet-Seguin tritt häufig als Gastdirigent des Curtis Symphony Orchestra in Erscheinung. Auf diese Weise kann er talentierte Instrumentalmusiker als potenzielle Kandidaten für das Philadelphia Orchestra ausmachen. Außerdem beteiligt er sich als Mentor an der Dirigentenausbildung des Curtis Institute. Als Leonard Bernstein am Curtis Institute studierte, gab es dort einen fest angestellten Dirigierlehrer, der nicht mit dem Philadelphia Orchestra liiert war und sich doch schon selbst auf dem Weg zu einer großen Karriere befand. Fritz Reiner, der 1922 aus Ungarn in die USA gekommen war, um das Cincinnati Symphony Orchestra zu übernehmen und der später als Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra berühmt werden sollte, hinterließ einen bleibenden Eindruck auf den jungen Bernstein. Der Dirigent Michael Stern, Sohn des 2001 verstorbenen Geigers Isaac Stern, hat selbst am Curtis Institute studiert, wirkt heute bei der Ausbildung von Dirigenten mit und ist mit dem Werdegang von Leonard Bernstein gut vertraut.
Lenny Bernstein, der ein guter Bekannter meiner Familie war und den ich bis heute verehre und vermisse, kam mit dem Ruf eines Supertalents am Curtis Institute an. Er studierte Klavier und Dirigieren. Diese Fächer hatte er damals schon an der Harvard University studiert und er war sicher ein Überflieger. Später hat er außerdem als Dirigent eng mit Sergei Koussevitzky zusammengearbeitet. Was er aber am Curtis Institute von Fritz Reiner gelernt hat, das hat er sein Leben lang behalten.
Stern leitet als Chefdirigent das Kansas City Symphonieorchester. Im Oktober letzten Jahres trat er als Gastdirigent des Curtis Symphony Orchestra auf. Thank you. Mit dem Konzert im Oktober eröffnete das Curtis-Institut das neue akademische Jahr und Stern dirigierte neben Strawinskys Le Sacre du Printemps auch die symphonischen Tänze von Sergei Rachmaninow. Und er teilte sich das Podium mit einem jungen Dirigenten aus Japan, Kensho Watanabe. Der studiert seit 2010 am Curtis-Institut und ist nun der erste und vorläufig einzige Teilnehmer an einem neuen Dirigierprogramm, das besonders praxisorientiert ausgerichtet ist. Die neue Struktur hängt damit zusammen, dass der bisherige Dirigierprofessor, der aus Deutschland stammende Otto Werner Müller, im vergangenen Jahr in den Ruhestand getreten ist. Watanabe soll nun seine Ausbildung fortsetzen, indem er viele Konzerte mit dem Curtis-Symphonieorchester dirigiert. Außerdem wird ihm der Chefdirigent des benachbarten Philadelphia Orchestra, Yannick Neset-Seguin, als Mentor mit Rat und Tat zur Seite stehen. Watanabe, der auch eine medizinische Ausbildung absolviert und Stammzellenforschung betrieben hat, dirigierte zum Saisonbeginn den Tanz der Sieben Schleier aus der Oper Salome von Richard Strauss. Dafür habe ihn Michael Stern aus der Reserve locken müssen, sagt der offenbar eher analytisch veranlagte Watanabe.
Er war fantastisch. Um den Tanz der Salome von Strauss dirigieren zu können, muss man verstehen, wer Salome ist. Die Story dahinter entspricht eigentlich überhaupt nicht meiner Natur. Da versucht ein verrückter Teenager, den eigenen Stiefvater zu verführen, um an den Kopf von Johannes dem Täufer heranzukommen. Und ich muss den Charakter dieser Person erfassen. Das fand ich sehr schwierig. Aber Michael hat nicht locker gelassen und mich dazu gebracht, mehr mit dem Orchester zu kommunizieren, statt mich mit meinem technischen Können einzuigeln. Das konnte er mir ausgezeichnet vermitteln.
Praxisnähe ist ein ganz wichtiger Grundsatz am Curtis-Institut. Die Beherrschung des Instruments und viele öffentliche Auftritte stehen im Vordergrund. Vorlesungen und Seminare gibt es zwar auch, aber die zeitliche Belastung der Studenten wird so gering wie möglich gehalten, sagt der Leiter der Abteilung Musiktheorie, Jonathan Coppersmith.
Nein, das ist hier keine akademische Institution, wo die Studenten jede Menge lesen müssen. Uns ist schon klar, dass die jeden Tag 5 bis 6 Stunden üben und ständig in Konzerten spielen. Die musikalische Praxis steht hier im Vordergrund und deswegen passen wir die Hausaufgaben für die theoretischen Fächer an. Es gibt vielleicht eine halbe Stunde Vorbereitungszeit pro Klasse. Manchmal lesen, manchmal schreiben und manchmal auch gar nichts, wenn ein wichtiges Konzert ansteht. Wir richten uns nach dem Konzertkalender.
An einem Dienstagmorgen unterrichtet Coppersmith ein Seminar über Stilelemente verschiedener Perioden der Musikgeschichte. Eine Studentin versucht, den Unterschied zwischen Bach und Mozart zu erklären. Sie weiß wohl schon einiges zum Thema, doch fällt es ihr schwer, es in Worte zu fassen, und Coppersmith kommt ihr zur Hilfe. Es sei einfacher, bei dieser Musik einem Bauchgefühl zu folgen, als darüber zu sprechen und sich in Studien über Bach und Mozart zu vertiefen. Eine Viertelstunde später ist die Diskussion beim Thema gregorianische Gesänge angelangt. Und nun zeigt sich, was wirklich in den Seminarteilnehmern steckt. Es werden Notenblätter ausgeteilt und Coppersmith bittet seine Klasse, den Kammerton A anzustimmen. Niemand hat eine Stimmgabel mitgebracht, aber eine beträchtlich große Gruppe von Studenten trifft den Ton sofort.
What's an A?
Am Curtis-Institut studieren Vollblutmusiker und viele von ihnen haben ein absolutes Gehör. Mindestens ebenso viele können einschlägige Erfahrungen und Erfolge in internationalen Wettbewerben vorweisen. Die Geigerin Luosha Fang, eine gebürtige Chinesin, die bereits am Konservatorium St. Petersburg studiert hat, trat 2011 beim Michael Hill International Violin Competition in Neuseeland an, wo sie das Halbfinale erreichte. Zu ihrem Programm gehörte damals die Chaconne aus der Partita Nummer 2 in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Seit ihrer Teilnahme in Neuseeland vor 3 Jahren konnte Fang einen weiteren Erfolg in ihren Lebenslauf schreiben. 2013 gewann sie einen Wettbewerb der US-amerikanischen Künstleragentur Astral Artists, die sie daraufhin unter Vertrag nahm. Und immer weiter feilt sie an dem berühmten Werk von Bach, mit dem sie sich schon 2011 auf der anderen Seite des Globus mit anderen Nachwuchsgeigern aus aller Welt maß. In einer Unterrichtsstunde mit dem aus Israel stammenden Geiger Shmuel Ashkenazi arbeitet sie an vielen Details.
The theme is just di, do, di,
yeah.
Oh, I see, so emphasize every beat. Yeah.
Nur die wichtigsten Noten einer Phrase betonen. Das F ein bisschen tiefer. Die A-Seite klingt zu schrill. Ein bisschen Vibrato auf der ersten Note. Aber nicht zu viel. Das E ist zu tief. So viele Feinheiten, die wohl nur wenigen Hörern auffallen würden. Die Geigenstunde wird zur Schwerstarbeit für die weitgereiste Künstlerin, die natürlich weiß, wie groß die internationale Konkurrenz unter Geigensolisten ist. Technische Brillanz ist unverzichtbar. Andererseits sollen die Studierenden ihre Technik einsetzen, um einen persönlichen Stil zu entfalten und nicht etwa ihre Lehrer imitieren. Diesen Grundsatz erklärt der Pianist Gary Graffman, der schon als Kind am Curtis Institute aufgenommen wurde, seit 34 Jahren dort unterrichtet und auch 20 Jahre lang als Direktor fungierte.
Als ich am Curtis Institute fertig studiert hatte, habe ich noch Unterricht bei Wladimir Horowitz genommen. Der hat sich nie ans Klavier gesetzt und mir eine Passage in seinem eigenen Stil vorgespielt, in der Erwartung, dass ich das so übernehme. Wenn er mich kritisierte, dann deshalb, weil ich etwas Bestimmtes zum Ausdruck bringen wollte, aber es nicht schaffte. Ich habe daraus die Erkenntnis gezogen, dass man, wenn man 5 oder 6 meiner Schüler mit verbundenen Augen hören würde, nicht auf die Idee kommen sollte, dass alle den gleichen Lehrer haben.
And let's say 5 or 6 of my students played, you would not think that they're all of the same teacher.
Das Ende der Tarantella aus dem 4. Klavierkonzert für die linke Hand von Ned Roram wie in einer Aufnahme mit Gary Graffman und dem Curtis Symphony Orchestra unter Andre Previn. Roram studierte etwa zur gleichen Zeit wie Graffman am Curtis Institute und er schrieb das Werk für seinen Freund Graffman. Denn der hatte sich auf dem Höhepunkt seiner pianistischen Laufbahn den Ringfinger der rechten Hand so schwer verletzt, dass diese dauerhaft geschädigt blieb. Als Sohn russisch-jüdischer Einwanderer wurde Gary Graffman 1928 in New York geboren und schon mit 7 Jahren spielte er beim Curtis Institute vor mit einem Repertoire, zu dem bereits die Sturmsonate von Beethoven und das Fantasieimprompte von Chopin gehörten. Außerdem wusste er mit kindlicher Arglosigkeit den Pianisten und damaligen Direktor des Curtis Institute, Josef Hoffmann, um den Finger zu wickeln.
I came here, I'm 7. I speak Russian perfectly.
Als ich mit 7 Jahren hierher gekommen bin, konnte ich perfekt Russisch sprechen. Aber weil ich immer nur mit meinen Eltern und deren Freunden gesprochen hatte, redete ich alle Leute mit Du an. Ich ging also auf Hoffmann zu und erzählte ihm, wie froh ich bin, ihn kennenzulernen. Und dabei habe ich ihn geduzt. Die anderen, die dabei waren, haben laut gelacht. Die konnten ja auch alle Russisch. Wie übrigens auch meine spätere Lehrerin Isabel Wengerowa, die neben ihm saß.
In den 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts prägten osteuropäische Musiker das Bild am Curtis Institute. Das hat sich inzwischen, wie überhaupt in der Welt der klassischen Musik, geändert. Heute dominieren Studierende aus Ostasien. Die ersten, die in größerer Zahl in den Westen kamen, waren Japaner. Es folgten Koreaner und nun sind es Chinesen, deren Eltern noch die kulturelle Revolution mit dem Verbot westlicher Musik erlebt haben. Und diese wollen nun vielleicht ihre eigenen verlorenen Träume durch ihre Kinder in Erfüllung gehen lassen. Graffman schöpft aus diesem Trend Hoffnung für das Fortbestehen einer aktiven klassischen Musikszene.
There was something in the Financial Times.
In der Financial Times habe ich gelesen, dass 50 Millionen Kinder in China Klavierunterricht bekommen. Dann spielen wohl weitere 50 Millionen Kinder Geige oder Cello und andere nehmen Gesangs- oder Ballettunterricht. Es dürften also 100 bis 125 Millionen Kinder in China mit klassischer Musik in Berührung kommen. Nur ein verschwindend kleiner Anteil davon wird später von der Musik leben. Aber das sind die künftigen Konzertbesucher. Die wissen, wer Beethoven und Stravinsky waren. Hier in Amerika haben die meisten jungen Leute diese Namen noch nie gehört.
Beethoven as opposed to Stravinsky. Here, most of the kids never heard those names.
Eine originelle Idee hat der 1972 in den USA geborene Komponist David Ludwig in seiner Fanfare for Sam umgesetzt. Was zunächst wie das vertraute Stimmen von Orchesterinstrumenten klingt, entpuppt sich als der Anfang einer Komposition. Ludwig entstammt einer Musikerdynastie. Sein Urgroßvater war der aus Deutschland stammende Geiger Adolf Busch, sein Großvater der Pianist Rudolf Serkin. Und sein Onkel ist ebenfalls Pianist. Es ist Serkins Sohn Peter. Ludwig hat nicht am Curtis Institute studiert, aber nun unterrichtet er dort das Fach Komposition. Zu seinen Schülerinnen gehört die Komponistin Alyssa Weinberg, die noch keine 25 Jahre alt ist und doch schon etliche Auftragskompositionen bekommen und eigene Werke auf mehreren amerikanischen Festivals präsentiert hat. Ludwig spielt ein paar Noten einer neuen Komposition von Weinberg an, die sich noch im Entwurfsstadium befindet. Er probiert einige Wendungen aus und es drängt sich die Frage auf, wessen Werk es denn am Ende sein wird. Das von Weinberg oder eher eine Gemeinschaftsproduktion von Alyssa Weinberg und David Ludwig? Weinberg ist frei von solchen Sorgen, denn sie vertraut ihrem Lehrer.
I guess it's important to have a good teacher-student relationship.
Beim Komponieren müssen Schüler und Lehrer auf einer Wellenlänge sein. Ich bin immer wieder verblüfft, wenn ich mit einer Idee in die Stunde komme und mein Lehrer weiß besser als ich selbst, wie ich diese Idee umsetzen und das zum Ausdruck bringen kann, was ich selbst sagen will. Das ist interessant und aufregend.
It's an interesting and exciting process.
Weinberg ist für ihr Alter schon gut im Geschäft und doch weiß sie, dass nur die wenigsten vom Komponieren leben können.
Als Komponist weiß man eigentlich nie, was beruflich als nächstes kommt. Die meisten von uns müssen unterrichten. Ich mache aber noch andere Sachen. Zum Beispiel will ich zusammen mit zwei Kollegen ein kleines Kammermusikfestival in Frankreich aufbauen. Der Schwerpunkt wird bei amerikanischen Komponisten liegen. Und in jedem Sommer soll ein Ensemble dort seine Residenz haben. So kreiert man Möglichkeiten für sich selbst. Ein Komponist muss vielseitig sein.
Das Festival Danew, das Weinberg gemeinsam mit der Geigerin Anastasia Agapova und dem Komponisten Simon Frisch gegründet hat, wurde im Sommer 2014 zum ersten Mal ausgetragen. In diesem Jahr kam auch Weinbergs neues Werk für Horn und Klavier mit dem Titel Night Music zur Uraufführung. Ein Ausschnitt aus Alyssa Weinbergs neuer Komposition Night Music, für das es zwei Auftraggeber gab. Es waren das Curtis Institute und Weinbergs Kommilitone, der Hornist Austin Larson. Am Curtis Institute wäscht eine Hand die andere. Und das ist vor allem deshalb möglich, weil die Zahl der Studierenden mit etwa 165 sehr überschaubar ist und jeder entsprechend mehr Aufmerksamkeit genießt. Hilfreich ist dabei auch die Konzentration auf klassische Musik, sagt Roberto Diaz, ein ehemaliger Student des Curtis Institute, der 10 Jahre lang erster Bratschist im Philadelphia Orchestra war und heute das Curtis Institute als Präsident und Direktor leitet.
Ich glaube, der Hauptunterschied zu anderen Konservatorien liegt in der Größe. An der Juilliard School und am New England Conservatory gibt es Schauspielkurse, Jazz und alle möglichen anderen Curricula, die nichts mit dem New York Philharmonic oder dem Boston Symphony Orchestra zu tun haben. Was wir hier anbieten, bezieht sich zu 98% auf das Philadelphia Orchestra. Etwas anderes gibt es hier praktisch nicht. Die Verbindung ist also sehr eng.
Witold Dudoslawskis Mini-Ouvertüre für Blechbläser kam bei einem Konzert des Curtis Institute im vergangenen Jahr zur Aufführung. Und zu den 5 Interpreten gehörte auch die Trompeterin Diana Wensley, die oft auf Reisen ist.
Most of what has been keeping me busy while I've been here at Curtis.
Seit ich am Curtis Institute studiere, habe ich viel Zeit mit Probespielen verbracht, weil ich einen Vollzeitjob bei einem großen Orchester möchte. Ich bin also viel unterwegs und das Fitnessprogramm hilft mir, einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Ich habe mir angewöhnt, auf Reisen den gleichen strukturierten Tagesablauf einzuhalten wie sonst auch.
Das Fitnessprogramm. Dahinter verbirgt sich ein besonderes Angebot des Curtis Institute für seine Studierenden. Etwa 10 Fußminuten vom Konservatorium entfernt befindet sich das Zared Rehab and Fitness Studio. Wer möchte, kann sich dort beraten lassen und einem Trainingsprogramm unterziehen, das ganz den eigenen Bedürfnissen und den Anforderungen des Instruments angepasst ist. Das Innere des mehrstöckigen Fitnessstudios lässt keinen Zweifel aufkommen, dass es sich hierbei um einen Club der gehobenen Klasse handelt. Gruppenunterricht gibt es nicht, sondern die Mitglieder werden individuell beraten. Diana Wensley wurden Übungen für eine verbesserte Haltung empfohlen und nun liegt die Trompeterin bäuchlings auf einer Matte, wobei sie heftig atmend im Rhythmus ihre 4 Gliedmaßen anhebt. Ein Trainer sitzt daneben und erteilt Anweisungen. Etwa ein Drittel der Studierenden am Curtis Institute nimmt das Angebot wahr. Bei einigen muss eine Hemmschwelle überwunden werden, sagt der Besitzer des Studios, Joe Zared.
We have kids that have never exercised a day in their life.
Einige von den Studenten haben noch nie in ihrem Leben Sport getrieben. Da gibt es auch welche, die um ihre Hände Angst haben. Bei einem Pianisten kann ja schon eine herunterfallende Hantel die Laufbahn zunichte machen. Es geht also nicht nur um körperliche Defizite, wenn jemand völlig außer Form ist, sondern auch um psychische Barrieren. Wenn sich jemand mit Mitte 20 noch nie sportlich betätigt hat, kann das ziemlich schwierig sein. Bei Teenagern ist es ein bisschen einfacher.
Beim Fitnesstraining für die hochbegabten Musiker gibt es klare Prioritäten, sagt Zared.
I mean, there are certain things we would never have musicians do. I would not expose them to heavy weights. There's no need for that.
Manche Dinge würden wir den Musikern niemals zumuten. Es gibt zum Beispiel keinen Grund, mit schweren Gewichten zu arbeiten. Wir produzieren keine Bodybuilder, sondern wir machen die Musiker rank und schlank. Bei manchen Übungen reicht schon der Widerstand des eigenen Körpergewichts aus. Wichtig sind Ausdauer und Beweglichkeit. Außerdem bekommen die Studenten in jeder Sitzung eine Massage.
Tabu sind Gewichte aber nicht. Der junge Mann, der in jeder Hand eine Kurzhantel hält und abwechselnd mit rechts und links in den Ausfallschritt geht, heißt Andrew Bogart und ist ein Bassbariton. Dem Fitnesstrainer versichert er, dass die Gewichte keineswegs zu schwer für ihn seien. Bogart ist 1,70 Meter groß. Als er vor 2 Jahren am Curtis Institute ankam, wog er nach eigenen Angaben 61 Kilo und kam sich schwächlich vor. Inzwischen hat er durch gezieltes Krafttraining knapp 10 Kilo zugelegt, was offenbar auf Zuwachs an Muskelmasse und nicht an Fett zurückgeht.
One of the reasons I like to do a lot of these balancing things is because I'm an opera singer. And so like on stage it's the ultimate thing to be able to just be like anywhere you are.
Als Opernsänger braucht Bogart außerdem einen kraftvollen, federnden Schritt für die Bühne. Bevor er ans Curtis Institute kam, studierte er schon an der Juilliard School in New York. Und dort verbot ihm sein Gesangslehrer das Fußballspielen.
Wenn ich gleich nach dem Fußballspielen meine Gesangsstunde genommen habe, dann war ich immer ganz außer Atem. Irgendwann hat mein Lehrer gesagt, ich könnte entweder Fußballer werden oder Sänger, aber nicht beides. Da habe ich klein beigegeben.
Und nun freut sich Bogart, dass er seine musikalischen und sportlichen Interessen am Curtis Institute unter einen Hut bringen kann. So sei auch seine Stimme dank des Trainings ausdauernder geworden.
Yeah.
Andrew Bogart als Sarastro in Mozarts Zauberflöte. Weil Sänger oft mit Sprachen konfrontiert werden, die ihnen fremd sind, unterhält das Curtis Institute einen ganzen Stab von spezialisierten Lehrkräften zum Coaching. Für die deutsche Aussprache ist die aus Celle stammende Ulrike Shapiro zuständig. Shapiro beschreibt, wie sie einem Armenier das Ü beibrachte.
Er hatte ein großes Problem mit dem Ö von Jüngling. Aber ich habe ihn dann ein bisschen erzählen lassen in seiner Heimatsprache. Und dann kam auch ein Vokal, der sehr, sehr ähnlich war. Und da hat er gesagt, ah, das ist aber gar kein U-Vokal eigentlich, sondern so ein ganz komischer Schattenvokal in der Sprache. Aber der heißt Ün, dieser Vokal. Und jedes Mal, wenn er jetzt wieder Probleme hat, sagen wir, ach, das ist Ün. Also ich lerne auch so ein bisschen manchmal diese Vokale und die Wörter aus anderen Sprachen. Ich weiß zum Beispiel, dass der gleiche Vokal auf Chinesisch Regenmantel, da ist er auch drin. Wenn meine chinesischen Studenten dann auch da Probleme haben, sage ich, sag doch mal Regenmantel auf Chinesisch und da geht es dann besser.
Keine Probleme mit deutschen Umlauten dürfte der ehemalige Kinderstar Dennis Schmelenski haben, der vor etwa 6 Jahren nach einem Sieg im Bundeswettbewerb Jugend musiziert an der RTL-Fernsehshow Das Supertalent teilnahm und dessen heller Knabensopran damals das deutsche Publikum in Verzückung brachte. Inzwischen ist aus der Sopranstimme ein sonorer Bariton geworden und Schmelenski ist dem Showrummel entflohen, um sich ebenfalls am Curtis Institute eine erstklassige Ausbildung angedeihen zu lassen. Für ihn ist die Herausforderung ein französisches Kunstlied.
So make sure that you don't do it just on ne jamais la voix, right?
Yeah.
Be more imaginative with the way you phrase those. Okay. Let's try it one more time. I'll just give you the bar before.
Mit Hilfe der Spezialistin für französischen Gesang, Bénédicte Jourdois, macht sich Schmelenski über das Lied Soupir von Henri Duparc her. Madame Jourdois ist aber nicht die Einzige, die über seinen Fortschritt als Sänger wacht. Seine Hauptlehrerin ist Marlena Mellis, die in New York lebt und die eine der gefragtesten Gesangspädagoginnen in den USA ist. Also tritt er regelmäßig die 90 Minuten lange Zugfahrt von Philadelphia nach New York an. Und eigentlich gefällt ihm das sehr gut.
Philadelphia ist super, um zu studieren, weil man sich sehr fokussiert aufs Studium. Aber grundsätzlich ist es quasi, je länger man hier lebt oder wenn man Großstadt wie Berlin gewöhnt ist, mehr wie ein Dorf mit Wolkenkratzern, um es ganz gemein zu sagen. Und ich bin einfach super gern an den Wochenenden in New York, gehe in die Metropolitan Opera und treffe Freunde dort, einfach um rauszukommen.
Schmelenski hat auch schon in einigen Opernrollen mitgewirkt. Das Curtis Institute hat eine Opernabteilung, die nach Angaben von deren Leiter Michael Eliassen den jungen Sängern einzigartige Möglichkeiten bietet.
Wenn man Opernsänger sein will, muss man doch Opern singen. Das ist eine ganz neue Idee, dass man eigentlich auch mit 19 was machen kann auf die Bühne. Mhm. Und nicht nur Schubert-Lieder, was sehr gewöhnlich ist. Das hat sehr viel Erfolg hier gehabt. Ich habe den Flores gefunden, Juan Diego Flores. Und er ist gekommen ohne Hungertöne, ohne nichts, gar nichts. Er war 18, 19 oder so. aus Peru. Er hat dann ganz kleine Rollen gemacht und so und dann die Höhe gefunden. Und dann habe ich zum Schluss, als er 21 und 22 war, hatte dann der Babieri gemacht. Und so ist der Karriere angefangen.
Als Graf Almaviva in Rossinis Barbier von Sevilla gastiert Juan Diego Flores inzwischen an den großen Opernhäusern, von der Metropolitan Opera bis zur Wiener Staatsoper. Auch Dennis Schmelenski, der schon als Kinderstar in zwei Filmen mitgewirkt hat, fühlt sich von der Welt der Oper angezogen.
Natürlich, ich möchte unglaublich gerne ins Opernfach gehen, gerade weil man Schauspielern und das Opernsingen miteinander vereinen kann. Und ich plane noch nicht so viel. Ich glaube einfach, es macht nicht so einen großen Sinn, weil selbst wenn ich jetzt planen würde, okay, ich nehme mir vor, später mal ins Lindemann-Programm der Met zu kommen, vielleicht passieren vorher schon so viele tausend andere Sachen. Und gerade auch, wenn man sich Lebenswege von Musikern durchlegt, ich glaube, Lebenswege können generell so verrückt sein und ich lasse die Dinge auf mich zukommen.
Sich Zeit lassen, das kann Schmelenski am Curtis Institute. Es ist ein Luxus, der dem berühmten Konservatorium in Philadelphia noch einmal eine zusätzliche Qualität verleiht, sagt der Dekan für Studentenangelegenheiten Paul Bryan.
One of the really wonderful things about Curtis is that students leave.
Einer der wunderbaren Vorzüge am Curtis Institute besteht darin, dass die Studenten ihre Ausbildung erst dann abschließen, wenn es ihren Lehrern an der Zeit scheint. Wer noch ein Extrajahr braucht, der kann bleiben. Nur in Ausnahmefällen legen wir jemandem nahe, schneller fertig zu werden. Manche haben es trotzdem eilig. Vor allem Studenten aus anderen Ländern denken manchmal, dass es auf ihrem Lebenslauf besser aussähe, wenn sie mit 20 statt mit 22 ihren Abschluss haben. Aber wir schleusen hier niemanden im Eiltempo durch. Und weil es ja keine Studiengebühren gibt, sind die Studenten am Curtis Institute auch finanziell in der Lage, sich Zeit zu lassen.
Das ist eine weitere Besonderheit des Curtis Institute. In einem Land, wo die Studiengebühren an Eliteschulen oft zigtausend Dollar pro Jahr betragen, nimmt das Curtis Institute seine Schützlinge kostenlos auf. Auch das ist ein Grund, warum die Zahl der Studierenden klein bleiben muss. Und weil niemand hinausgedrängt wird, können auch nur relativ wenige Studenten neu hinzukommen. Das heizt natürlich den Konkurrenzkampf um Studienplätze am Curtis Institute umso mehr an. Wer es aber schafft, der hat es gut. Daniel Matsukawa, der erste Fagottist des Philadelphia Orchestra und Lehrer am Curtis Institute, hat sowohl an der ebenfalls berühmten Juilliard School in New York als auch am Curtis Institute studiert und zieht einen Vergleich.
Juilliard was just much colder. It was a lot bigger.
An der Juilliard School herrscht eine viel kältere Atmosphäre. Sie ist ja auch viel größer mit 800 Studenten und Abteilungen vom Tanz über Schauspiel bis zur Musik. Die Musikfakultät allein ist schon bedeutend größer als das Curtis Institute. An der Juilliard School kämpfte jeder für sich selbst. Und auch wenn es wie ein Klischee klingt, das Curtis Institute fühlt sich mehr wie eine Familie an. Im Orchester der Juilliard School wollte jeder eine möglichst gute Position ergattern. Im Orchester des Curtis Institute rückt jedes Mitglied im Laufe des Studiums automatisch auf die erste Position seines Instruments vor. Also gibt es keine Intrigen. Und ich halte das für ein gesundes System.
Den Grundstein für die paradiesischen Verhältnisse legte die Gründerin des Curtis Institute, Mary Louise Curtis Bock, mit einer Spende von 12 Millionen Dollar, was vor 90 Jahren eine unglaubliche Summe war. Die von ihr angelegte Stiftung wurde im Laufe der Jahrzehnte durch Spenden anderer Geldgeber immer weiter aufgestockt und ist die einzige Geldquelle des Curtis Instituts, sagt der Präsident und Direktor Roberto Diaz.
We depend solely on our endowment.
Wir sind ausschließlich von unserer Stiftung abhängig und die hüten wir wie unseren Augapfel. Als wir den Neubau angelegt haben, da mussten wir genau planen, was mit den Geldern der Stiftung möglich ist. Wir wollen ja auch weiterhin ein gebührenfreies Studium anbieten können. Unsere Tourneen und unsere Online-Kurse, aber auch unsere Konzerte vor Ort bei freiem Eintritt sind eine Investition, die uns eine loyale Basis von Förderern schafft. Die begreifen, was wir für das Allgemeinwohl und für diese Kunstform leisten.
Der moderne Neubau mit einem Probenraum für das Orchester, vielen Überräumen, einer Orchesterbibliothek, Wohngelegenheiten für Studenten und einer Dachterrasse wurde 2011 eröffnet und liegt nur einen Häuserblock vom Altbau entfernt. Und die von Roberto Diaz erwähnten Online-Kurse sind ebenfalls eine vorausblickende Maßnahme, um den Namen des Curtis-Institut weiter in die Welt hinauszutragen. Es handelt sich um unentgeltliche Kurse, die seit einem Jahr angeboten werden und die sich jeweils mehrere Wochen lang mit einem Thema beschäftigen. In einem dieser Kurse bringt der noch junge Pianist Jonathan Biss, ein ehemaliger Student und nun Lehrer am Curtis Institute, dem Publikum die Klaviersonaten von Beethoven näher.
The programmatic aspect makes itself felt at the very beginning. The first three notes are a horn call, a real performance of farewell. And as if this weren't clear enough, Beethoven writes the three German syllables over the notes.
Lebewohl.
In dieser 12 Minuten langen Folge stellt Biss die Sonate Opus 81 A Les Adieux vor. Beim nächsten Mal geht es an die späten Sonaten. Der Leiter des Instituts, Diaz, glaubt bereits entdeckt zu haben, dass sich die Online-Kurse mit Teilnehmern aus über 100 Ländern auszahlen.
Wir haben herausgefunden, dass 70-75% der Leute, die diese Kurse belegen, vorher noch nie etwas vom Curtis Institute gehört hatten. Damit machen wir uns weltweit neue Freunde. Und wenn einer unserer Pianisten in einer Stadt auftritt, wo jemand unseren Kurs über Beethovens Klaviersonaten absolviert hat, dann besucht er vielleicht deshalb das Konzert. Und ohne den Kurs wäre er nicht gekommen.
As they may not have gone.
Wer sich am Ende eines Online-Kurses einem Examen mit Multiple-Choice-Fragen stellt, kann ein Statement of Accomplishment erwerben. Also ein offizielles Anerkennungsdiplom. Wer schriftliche Hausaufgaben einreicht, kann sogar eine Auszeichnung erhalten. Und wer möchte nicht einen Abschluss vom Curtis-Institut in den Händen halten? Das berühmte Konservatorium in Philadelphia ist nicht nur eine Kaderschmiede für hochbegabte Musiker. Mit Weitsicht verschafft es diesen Musikern auch Zugang zu neuen Hörerschichten und leistet damit seinen Beitrag zum Fortbestand der klassischen Musikkultur.
Schmiede mit Nestwärme, das Curtis Institute of Music in Philadelphia. Sie hörten eine Musikszene von Georg Hirsch.